Gut, vier Worte stehen heute auf dem Programm, über die möchte ich ein bisschen reden. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Das ist das, was der Buddha auch die vier großen Gewordenheiten nennt, die vier Mahabhuta. Und als Einstieg möchte ich ein paar wenige Zeilen aus dem Sutta Nipata vorlesen. In dieser Rede geht es um einen Dialog, den der Buddha mit einem reichen Herdenbesitzer führt. Und der sagt uns zunächst mal Folgendes. Bereitet ist mein Reis, gemolken ist die Milch, am Mahi-Ufer wohne ich gesellt den meinen. Die Hütte ist gedeckt, das Feuer brennt, wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Also das ist ein Herdenbesitzer in sehr wohlgeordneten Verhältnissen. Er spricht stolz, ja, bei mir ist alles toll, also ich habe einen gewissen Reichtum, habe gut, ich habe alles getan, dass meine Familie gut leben kann, dass wir Sicherheit haben und was ich da draußen tut, was da mit dem Wetter zusammenhängt, ja, auch wenn es in Indien Regenzeiten gibt, das interessiert mich gar nicht. Unsere Hütte ist gut gedeckt. Aber, wie man sich's vorstellen kann, am Ende kommt alles ganz, ganz anders, was sich da in diesem einen Satz andeutet. Da heißt es nämlich, Niederung und Höhen überflutend barst alsbald aus großer Wolke Regen. Das heißt, die bisherige Lebensgrundlage dieses Mannes und dieser Familie ist vernichtet. Das Hab und Gut ist weggeschwemmt. Sein Selbstwertgefühl ist angeknackst und auch sein Weltbild einigermaßen jetzt in Frage gestellt. Von jetzt auf gleich. Ja. Und ich denke, man kann unschwer Parallelen ziehen zu Ereignissen, die sich in diesem Jahr in unserem Land ereignet haben. Ich denke an die Flutkatastrophe im Ahrtal und in anderen Regionen, wo Menschen in kürzester Zeit alles verloren haben, was sie vielleicht ihr Leben lang zusammengekratzt und aufgebaut haben, wo ein immenser persönlicher Schaden entstanden ist, wo ein großer gesamtwirtschaftlicher Schaden entstanden ist und noch mehr, wo viele Menschen auch gestorben sind, ja. Und ich will diese Ereignisse als Anlass nehmen, heute über diese Dinge mal allgemeiner zu sprechen, weil ich glaube, dass sich da nur etwas andeutet, was sehr grundsätzlich zu unserem Leben gehört. Denn wenn man das Eingangszitat vergleicht mit den heutigen oder damaligen Ereignissen, wird man sehen, dass was vor 2500 Jahren in Indien passiert ist, kann heute oder ist heute oder vorgestern auch bei uns passiert. Und es geht darum, die wirkenden Kräfte, die Prinzipien, die hinter diesen Ereignissen stehen, sich einmal näher zu betrachten. Der Ausgangspunkt war oder ist jetzt immer noch das Wasser. Und die Beziehungen des Menschen zum Wasser will ich erstmal ein bisschen anschauen, denn wir haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Wasser. Auf der einen Seite ist das für unsere Ernährung unabdingbar. Der Mensch besteht ja zu, weiß ich wie viel Prozent, jedenfalls mehrheitlich aus Wasser. Wasser ist auch ein wichtiges Gebrauchsmittel. Man braucht es in der Landwirtschaft, in der Produktion und überall im Leben, wo man hinguckt, wird irgendwo dieses Element auch gebraucht. Wasser braucht man zum Trinken, aber es besteht auch die Gefahr des Ertrinkens. Ja, das ist diese Ambivalenz. Die Vegetation, von der wir leben, kann nur gedeihen, wenn Wasser sie unterstützt, nährt. Aber wenn zu viel davon ist, ist dasselbe auch wieder dahin. Nicht? Wir brauchen es beim Kochen und Baden. Aber wenn zu Hause mal ein Rohr platzt oder die Spülmaschine undicht wird, hat man sofort eine ganz andere Situation. Also diese Ambivalenz, die in diesem Element Wasser steckt, ist uns aus kleinem Maßstab sozusagen vor Ort bekannt. Aber der Buddha weist immer wieder auch auf andere, auf größere Dimensionen hin und sagt, das, was wir da so vor Ort erleben, kann ganz andere Äußerungsformen haben, insbesondere dann, wenn man auch die zyklische Entwicklung des Lebens und der Welt mal im Auge behält. Und da gibt es eine Lehrrede des DM 28, wo er mehrfach auf solche Zukunftsentwicklungen hinweist. Ich zitiere das mal. Nun kommt einmal die Zeit, in der das äußere Wasserelement in Unordnung gerät. Es schwemmt Dörfer, Marktstädte, Großstädte, Bezirke und Länder hinweg. Wir sehen, dass irgendwann dieses Relative an Balance der Elemente verloren geht und sich ein gewaltiges Zerstörungspotenzial zeigt, das alles bisher Erlebte irgendwie in den Schatten stellt. Wie gesagt, andeutungsweise kennen wir das von Starkregen und Flutkatastrophen und ja langfristig auch vom Steigen des Meeresspiegels, dessen Folgen wir heute noch gar nicht abschätzen können. Und seltsamerweise ist auch das Gegenteil davon eine Katastrophe oder kann es sein, wenn das Wasser eben nicht mehr da ist oder zu wenig da ist, also wenn Verknappung festzustellen ist. Wir haben viele Regionen auf der Erde, wo Trinkwasser eine Rarität ist und wo ganze Landstriche veröden, weil es seit vielen Jahren einfach nicht mehr geregnet hat. Und auch das bringt uns der Buddha nahe und zeigt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln kann. Es kommt die Zeit, in der das Wasser im großen Ozean 100 Meilen zurückweicht. Es kommt die Zeit, in der das Wasser im großen Ozean nur einen halben Faden tief steht, nur hüfthoch ist, nur knietief, nur bis zum Knöchel. Und es kommt einmal die Zeit, in der das Wasser im großen Ozean nicht ausreicht, auch nur ein Fingerglied zu benetzen. Trifft uns nicht heute, aber das wird eine Situation sein, die das Erleben der Wesen, die dann noch da sind, berührt und bestimmt. Ich hatte aus aktuellem Anlass mit dem Wasser begonnen, aber die Überschrift des Tages lautet ja Erde, Wasser, Feuer, Luft. Das heißt, was ich hier am Beispiel der Elemente oder des Elementes Wasser angedeutet habe, betrifft genauso auch die anderen sogenannten Elemente. Da ist die Erde, auf die wir unsere Häuser bauen, die aber mit einem kleinen Erdbeben all das zunichte machen kann, was in Jahrzehnten aufgebaut worden ist. Das Feuer habe ich noch nicht erwähnt, das brauchen wir zum Heizen, zum Kochen. Aber die Waldbrände, die wir in diesem Jahr in Griechenland, in der Türkei, in Russland und in Kalifornien hatten, zeigen, dass das auch noch eine ganz andere Seite hat. Und bei der Luft ist es genauso. Wir atmen, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen. Das nehmen wir alles selbstverständlich hin und wir brauchen die Luft zum Fliegen auch. Aber auf der anderen Seite stehen die gewaltigen Stürme und Tornados, die nicht nur in Amerika heute zu Hause sind, sondern auch bei uns.
Ja, die Covid-Krankheiten ist auch Luftkrankheiten, Bio-Krankheiten.
Auf Krankheiten komme ich noch zurück. Da haben wir schon mal einen Hinweis, dass da ein Merkposten ist. Ja, aber gut, dass du das schon mal sagst. So, damit sind wir mit dieser Einleitung bei dem Stichwort von vorhin angekommen, bei den Grundgegebenheiten. Bei den Dhatu oder bei den Mahabhuta, wie der Buddha das nennt. Wenn wir uns fragen, wie der Erwachte die Daseinswirklichkeit beschreibt, dann fallen uns vielleicht verschiedene Dinge ein. Zuerst möglicherweise die fünf Faktoren des Ergreifens. Das ist ja sozusagen eine spezielle buddhistische Erfindung, die gesamte Welt, die gesamte Existenz unter diesen fünf Kategorien zu fassen. Manchmal spricht derselbe Buddha von den sechs Sinnesgebieten, also von den sechs Innengebieten und Außengebieten, die auch nichts anderes darstellen als eine Beschreibung unseres Lebens und der Existenz. Das sind alles unterschiedliche Erklärungen, aber sie beziehen sich auf dieselbe Realität. Und man fragt sich, warum denn? Denn jetzt mit dem, was ich heute Abend vorstellen will, kommt sozusagen noch eine weitere Variante ins Spiel, nämlich die Mahabhutas. Ja. Frage also, warum braucht man so viele Modelle, reicht nicht eins? Jein, es würde eins reichen, wenn man damit allein zurechtkommt, aber ich sage, die Lupe der Weisheit richtet sich manchmal eben auf andere Schwerpunkte, auf andere Details und deshalb verwendet der Buddha je nach Situation, je nach Temperament der Zuhörenden immer mal andere Darstellungsweisen an. Und ihr werdet auch sehen, wie diese Darstellung heute Abend sich von den anderen unterscheidet. Ganz einfach, wenn man die fünf Daseinsfaktoren betrachtet, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und Bewusstsein, dann betrifft das erste, Körper betrifft, oder Form betrifft das, was wir Materielles nennen. Und alle anderen vier Khandhas betreffen sozusagen das geistig-seelische. Wenn wir bei den großen Gewordenheiten sind, beziehungsweise bei den Grundarten, werden wir feststellen, dass da der Schwerpunkt anders gelegt ist. Hört jetzt nochmal an, wie es der Buddha definiert. Er sagt nämlich, sechs Grundarten gibt es. Die Grundart Erde, die Grundart Wasser, die Grundart Feuer, die Grundart Luft, die Grundart Raum und die Grundart Bewusstsein. So bei diesem Modell, wenn man sich das anschaut, wird man sehen, dass der materielle Aspekt im Vordergrund gestellt wird. Das heißt, bei dieser Art von Beschreibung all das besser davon kommt, besser sozusagen herausgearbeitet werden kann, was mit der natürlichen Umwelt, mit der eigenen Körperlichkeit, sprich mit dem Materiellen zu tun hat. Und gerade in diesem Zusammenhang ist das Stichwort der Mahabhuta, der großen Gewordenheiten, ein wichtiges Stichwort, weil es eben besser geeignet ist, einen bestimmten Sektor unserer Lebenswirklichkeit zu beschreiben. Und das ist, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, das ist der Schwerpunkt des heutigen Abends. Was kann man nun Näheres über diese großen Gewordenheiten sagen? Einmal die schlichte Feststellung, dass man diese Grundarten an unterschiedlichen Orten feststellen kann. Nämlich innen, bei einem selbst oder draußen, bei dem, was wir Fremdes nennen oder was wir Welt nennen. Also die großen Gewordenheiten haben etwas mit dem Ich zu tun, aber auch mit der Welt zu tun. Da gibt der Buddha eine kleine Kontemplation. Was immer an inneren, zu einem selbstgehörigen Dingen fest, verfestigt und Objekt des Anhaftens ist, also Kopfhaar, Körperhaar, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch und, dies nennt man das innere Erdelement. Und sowohl das innere Erdelement, auch das Erdelement sind einfach nur Erdelement. Und da steckt eine ganz wichtige Botschaft drin, dass es nämlich keinen essentiellen Unterschied gibt zwischen diesen verschiedenen Gegebenheiten. Das Feste im eigenen Körper hat dieselbe Qualität wie das Feste in unserer Umwelt. Ob ich mein Blut anschaue, die Lymphe in meinem Körper, oder ob ich das Wasser in einem Fluss angucke oder Wasser, das aus der Leitung kommt, ist von derselben Qualität. Meine Körpertemperatur ist nichts grundsätzlich anderes als Kälte und Wärme von irgendetwas um mich herum. Und die Atemluft ist auch nichts anderes als das, was die Atmosphäre um mich herum darstellt. Es ist nur sozusagen ein anderer Ort, wo sich diese Dinge im Moment aufhalten. Und wir wissen aus anderen Betrachtungen schon, dass es der Ernährungsprozess ist, nicht, der beides innen und außen, ich, nicht ich, miteinander verbindet. Was jetzt Obst, Nudeln, Fleisch und sonst was ist, das wird vereinnahmt und wird verdaut und ist dann Bestandteil des eigenen Körpers. Fremdes wird zu eigenem, Äußeres wird zu innerem, Weltzugehöriges wird zu einem Ding, das dem Ich zugehört. Und bei den Ausscheidungen ist dieser Vorgang genau umgekehrt. Was kann man noch über die beiden wissen? Ein bisschen haben wir schon mitgekriegt. Diese vier Elemente können in Unordnung sein oder können in Ordnung sein. Ja. Ich habe ja die Beispiele genannt. Flut einerseits, Brände andererseits. Das sind die Mahabhutas, wenn sie sich in einem sehr großen Gefahrenpotenzial zeigen. Aber das ist eben nicht immer der Fall, dass eine Balance da ist. Manchmal gerät diese Balance außer Kontrolle. Und da ist es so, dass entweder das eine Element dominiert und die anderen im Hintergrund stehen, oder das eine Element, das man besonders bräuchte, überhaupt nicht da ist. Damit sind menschliche Probleme, Alltagsprobleme geradezu programmiert, weil das Grundgegebenheiten des Lebens sind, von denen man sich gar nicht freimachen kann. Auch dazu noch mal ein paar kurze Hinweise, was der Buddha zu den einzelnen Elementen sagt. Nun kommt einmal die Zeit, in der das äußere Wasserelement in Unordnung gerät. Dann verschwindet das äußere Erdelement. Und es kommt die Zeit, in der das äußere Feuerelement in Unordnung gerät. Es verbrennt Dörfer, Marktstädte, Großstädte, Bezirke und Länder. Es kommt die Zeit, in der sie versuchen, selbst mit Hühnerfedern und Sehnen Feuer zu machen, und es gelingt ihnen nicht. Das Gegenteil davon. Und es kommt die Zeit, in der das äußere Windelement in Unordnung gerät. Es fegt Dörfer, Marktstädte, Großstädte, Bezirke und Länder hinweg. Und es kommt die Zeit im letzten Monat der heißen Jahreszeit, in der die Menschen versuchen, Windmittel eines Fächers oder Blasebalgs zu erzeugen und sich sogar die Strohfasern am Tropfsaum des Strohdaches nicht bewegen. Also das ist sozusagen die Konstellation, in der menschliches Leben sich vollzieht. Hier sind die Extreme genannt und wir befinden uns irgendwo in der Mitte und hoffen, dass das so einigermaßen bleibt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den Pütong schon angesprochen hat, ist die Frage der inneren Unordnung. Es ist ja nicht nur so, dass da draußen es drunter und drüber geht, sondern bei uns selbst oder in uns selbst genauso. Das indische Ayurveda, das ist ja die alte indische Medizinlehre, geht geradezu davon aus, dass Gesundheit die Balance dieser vier Elemente ist. Und wer krank ist, bei dem sind diese Dinge in Unordnung geraten, durcheinander geraten. Du hast das Windelement genannt und es kommt bei mir gleich nochmal vor. Ich denke an ein Gespräch, das ein Mönch Ratapala heißt er und ein König Koravio miteinander geführt haben. Der König will wissen, warum bist du eigentlich in den Orden eingetreten? Du bist jung und bist gesund. Warum denn eigentlich? Was ist denn los? Und er definiert Gesundheit wie folgt. Er sagt, aber Herr Ratapala ist ja gesund und munter. Seine Kräfte sind gleichmäßig gemischt. Ja, also er deutet mehr auf das energetische Teil hin, aber es ist im Grunde dasselbe. Deine Kräfte sind gut gemischt, es dominiert nicht das eine oder das andere fehlt. Und jetzt fragt der Mönch zurück, ja, wie sieht denn das bei dir aus? Hast du denn irgendein Problem? Hast du etwas, womit du zu kämpfen hast? Und er sagt, ja, ich habe chronische Blähungen. Manchmal stehen meine Freunde und Gefährten, meine Verwandten und Angehörigen um mich herum und denken, jetzt liegt der König im Sterben. Das klingt ein bisschen seltsam, wenn man das in einem buddhistischen Text liest, aber das ist die Realität. Da hat einer ein massives Problem mit dem Luftelement. Ja? Und wie wir hier von unserem Arzt gehört haben, hat das Luftelement noch andere Folgen, nicht? Das Stichwort Covid-19 ist gefallen, aber hier geht es um etwas sehr Sichtbares, was offensichtlich die Menschen auch schon viele Jahrhunderte irgendwie plagt. Und in den Texten heißt es immer, wenn das Luftelement nicht so richtig ausbalanciert ist, hat das sehr tiefe Auswirkungen, also schmerzhafte Auswirkungen. Ne? Also etwas ganz Praktisches, worüber wir heute im Grunde auch reden. So, jetzt komme ich zu dem Stichpunkt, was tun? Ja, bisher haben wir so ein bisschen die Konstellation kennengelernt, in der wir uns bewegen, aber wir sind ja aktive Wesen, die sich nicht nur das anschauen, was los ist, sondern die auch entsprechend agieren. Was also tun? Wir können ja einfach gucken, wie unser Tagesablauf aussieht, nicht? Und da werden wir feststellen, dass wir den Großteil unserer Kraft und unserer Zeit dafür verwenden, eine gewisse Balance, eine gewisse Harmonie bei diesen vier Elementen herzustellen. Das sind tagsüber gerechnet viele, viele, viele kleine Einzelaktionen, bei der wir Dinge, Situationen, was Konkretes im Auge haben, aber beileibe nicht an die vier Elemente denken. Das tut keiner von uns, höchstens heute Abend mal, sondern wir sind mit konkreten Dingen beschäftigt und doch spielen alle vier immer eine Rolle. Wahllose Beispiele. Gartenarbeit, Kartoffelschälen und Staubwischen hat mit dem Erdelement zu tun. Ja? Wenn wir baden, Geschirr spülen oder irgendwas putzen, ist das Wasserelement dominierend. Wenn wir im Winter heizen, im Sommer den Kühlschrank benutzen, ja, da gehen wir permanent mit dem Feuerelement um. Und wenn wir atmen, ein meist unbewusster Prozess, ist das Luftelement dominierend. Aber das steht so im Hintergrund, weil wir das gewohnt sind, unsere Aufmerksamkeit gar nicht darauf richten, dass wir gar nicht richtig merken, was da überhaupt los ist. Manchmal wird das überdeutlich, und da will ich auch ein paar Beispiele nennen, damit wir sehen, dass es Situationen gibt, wo uns das Thema sozusagen ganz bewusst vor Augen steht. Nehmen wir mal an, wir prallen mit einem Auto, das gerade 100 Sachen fährt, gegen eine Wand oder gegen ein anderes Auto. Dann wissen wir, was Masse ist. Dann wissen wir, was Erdelement ist. Ja? Oder wenn wir im Krankenhaus liegen und eine Transfusion brauchen, dann ist uns überdeutlich, ja, was das Wasserelement in dem Moment für eine Bedeutung hat. Oder umgekehrt, wir liegen im selben Krankenhaus, aber hohes Fieber. Ja, wir kämpfen mit dem Feuerelement und wenn das Feuerelement nicht in den Griff zu kriegen ist, dann sind wir am nächsten Tag vielleicht nicht mehr da. Und atmen, Luft, das haben wir schon mehrfach heute Abend angetippt. Ja, wer diese Krankheit Covid-19 hat oder einen schweren Verlauf hat, der weiß für sein ganzes Leben lang, wie wichtig das sogenannte Luftelement ist. Ja. So, jetzt mache ich mal einen kleinen Verschnaufer, weil bei all dem, was wir bisher besprochen haben, wir doch eher so an der Oberfläche rumgekratzt haben und es wird Zeit, dass wir uns dieselbe Sache nochmal Schritt für Schritt mit anderen und tieferen Perspektiven anschauen. Ich wiederhole nochmal die wichtigsten Stichworte und das hat seinen Grund. Vier Grundarten gibt es. Erdelement, Wasserelement, Feuerelement, Luftelement. Das war unser Thema. Und ich habe bisher bewusst diese Ausdrücke gebraucht, weil sie unserem Verständnis und dem landläufigen Verständnis am nächsten sind. Wenn man hört Erdelement, kann man sich was vorstellen. Es ist irgendwas Konkretes, nicht? Man hat eine Beziehung zum alltäglichen Erleben zu erfahren. Aber diese Ausdrucksweise Element hat auch gravierende Nachteile, weil diese Sprachform uns ein Stück weit auf einen falschen Weg führt, denn wir assoziieren fast automatisch damit etwas Gegenständliches. Wenn wir Erdelement sagen oder hören, glauben wir an eine Art von Stofflichkeit. Vielleicht so, wie es die alten Griechen sich gedacht haben, die gesagt haben, ja, unsere Welt besteht aus diesen vier Elementen. Und es ist nicht viel weit davon entfernt zu der Auffassung der Chemiker, die heute von 118, glaube ich, ja, wie nennen sie das, Elemente, jetzt muss ich mal gucken, damit ich euch da nichts Falsches sage, sie nennen das Grundstoffe der chemischen Reaktion. Ja? Das ist eine Art der Darstellung, wie wir sie gewohnt sind. Wir würden nur sagen, ja, die heutige Chemie macht das ein bisschen differenzierter und genauer, als das die alten Griechen gemacht haben. Aber, jetzt kommt das Aber, was ist der Zugang des Buddha zum Selben? Der Ansatz des Erwachten ist eigentlich immer das unmittelbare eigene Erleben und die Praxis, die sich daraus ergibt. Sie beinhalten keine Spekulationen über das Sein oder Nichtsein der Dinge, sonst wird immer gefragt, was erlebt man, angenehm, unangenehm, und wie kann man das entsprechend verändern und zu seinen eigenen Gunsten beeinflussen. Und deshalb haben die vier Mahabuddha, die vier großen Gewordenheiten, eine andere Qualität, als wir das so unmittelbar glauben. Die haben eben keine Stofflichkeit in dem Sinn, sondern sie sind etwas, was auf verschiedene Art und Weise unmittelbar erlebt werden kann, was also in unserer Wahrnehmung ständig auftaucht. Ich mache das mal einfach. Diese Mahabuddhas sind Repräsentanten von bestimmten erfahrbaren Eigenschaften. Kurz gesagt, die Erfahrbarkeit von fest, von flüssig, von temperiert und von bewegt. So heißt es auf Deutsch, das sogenannte Erdelement ist nichts anderes als die Erfahrung von Widerstand, Stabilität, Festigkeit, Gewicht und Ähnliches. Wenn wir von Wasser reden, ist es auch kein Stoff, sondern es ist die Erfahrung von Strömen, von Fließen, von Zusammenhalten von einzelnen Elementen. Wenn wir von Wärme reden, das ist schon gar kein Stoff, sondern eine Art Energie, ist Helligkeit, ist ein energetisches Moment, das Dinge umgestaltet und verändert. Und wenn wir von Luft reden, reden wir auch nicht von einem materiellen Ding im buddhistischen Kontext, sondern von Bewegung, von Ausdehnung. Und diese Eigenschaft, das sollte ich dazu sagen, diese vier Eigenschaften sind nicht separat irgendwo zu haben, sondern sie sind immer im Zusammenhang. Jeder Gegenstand, den wir in die Hand nehmen, hat immer diese vier Eigenschaften in unterschiedlicher Präsenz. Also, wenn ich mit dem Kopf an die Wand renne, dann habe ich vornehmlich das Erdelement, ist klar. Aber die Erde hat auch eine Art von Temperatur. Ja? Da hat immer auch das andere mit dabei. So, jetzt habe ich mal versucht rauszufinden, welche unsere Sinnesorgane sich eigentlich mit welchen Eigenschaften beschäftigen oder sie wahrnehmen. Kurzer Überblick. Wenn wir etwas sehen, dann haben wir mit dem Feuerelement zu tun. Stichwort Licht. Licht ist nichts anderes als das Feuerelement. Und im Sehen sehen wir das Feuerelement. Wenn wir hören, das ist schon eher vertraut, das sind Schallwellen, Luft, die sozusagen an unser Ohr kommt. Riechen, auch vornehmlich Luftelement. Aber darin sind schon kleine, festere Partikel. Wir können nur Materie riechen, aber nicht sozusagen die Luft an sich. Und beim Schmecken wird es noch deutlicher. Ja, wenn ich schmecke, habe ich was Festeres im Mund. Ja, beim Getränk schon, aber noch mehr, wenn ich in einen Apfel beiße oder ein Stück Brot oder sowas esse. Da dominiert das Feste des Erdelement. Klammeranmerkung, das sind alles jetzt nur sozusagen grobe Hinweise. In Wirklichkeit ist das Ganze schon noch komplexer und nicht so einfach, aber man muss sich das irgendwie mal begrifflich klar machen können, auf das reduzieren, was man näher begreifen kann. Nächster Punkt, Stichwort, ihr habt das schon ein paar Mal gehört, das will ich aber jetzt ausführen. Es geht um die großen Gewordenheiten. Das deutet darauf hin, dass auch Erde, Wasser, Feuer, Luft nicht einfach für sich existieren da sind, sondern bestimmte Bedingungen brauchen, um in Erscheinung zu treten. Und Mahabhuta heißt nicht nur Gewordenheiten, sondern Mahabhuta, die großen Gewordenheiten, die ausgedehnten Gewordenheiten, auch die mächtigen Gewordenheiten. Und warum die so heißen, habe ich vorhin ja schon mal dargestellt. Nochmal, diese Mahabhuta sind äußere Repräsentanten, erfahrbare Repräsentanten von inneren Qualitäten. Und damit sind wir wie so oft von dem Buddha auf die karmischen Gesetzmäßigkeiten hingewiesen. Was sich da draußen sogenannt stofflich tut, ist nichts anderes, als was von uns als Herzensqualitäten, als Gemütskräfte, als seelische Kräfte, als Handlungen sozusagen in die Welt geschickt worden ist. Wenn wir Festes erleben, hat das mit einer bestimmten Qualität von uns zu tun. Wenn wir Feuriges erleben, Feuer im wahrsten Sinne des Wortes oder im übertragenen Sinn, hat das mit unseren seelischen Qualitäten zu tun. Das hängt beides ganz eng miteinander zusammen. Und ich will das mal kurz anreißen, indem ich zeige, wie die vier Gewordenheiten auf den drei verschiedenen Ebenen der Existenz, wie die sich da äußern und wie sie zustande kommen. Wir fangen in der Karma-Welt an. Das ist ja unsere Lebenswelt. Und da fange ich natürlich bei den Menschen an, weil wir zu dieser Gattung gehören. Und was tut sich da? Menschen leben vorwiegend aus groben, aus massiven, manifesten Drängen heraus. Und wie äußert sich das in ihrem Erleben? Sie sind einer grob materiellen Umwelt ausgesetzt und sie haben einen grob materiellen Körper. Innen und außen korrespondieren. Wie sieht das bei den sinnlichen Devas aus? Die sinnlichen Devas haben auch noch Sinnendränge. Aber die sind feiner, die sind zärter, die sind subtiler. Und die Folge davon, sie haben einen feinstofflichen Körper und begegnen einer feinstofflichen Umwelt. Bei den Menschen sind alle vier Mahabhuta vorhanden, Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und die beiden groben dominieren. Bei den sinnlichen Devas sind auch alle vier Mahabhuta vorhanden. Aber die Groben sind mehr beiseite geschoben. Es dominieren die Feineren. Wir als Menschen erleben das Feste, das Stabile, das Widerstandsfähige, das Schwere. Die Devas mehr das Fluktuierende, das Leichtere, das Hellere, das Schwebende. Und wenn man dann einen Sprung macht zu den sogenannten Arupa-Wesen, das sind ja Wesen, von denen der Name schon sagt, dass sie ohne jegliche Form existieren. Da ist bei ihnen selbst körperlich gar nichts vorhanden und in der Umwelt ist auch nichts Formhaftes, Materielles zu erleben. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir, die wir in den vier großen Gewordenheiten wohnen und da vernestelt und verknüpft sind, können uns nicht vorstellen, dass es Wesen gibt, die mit diesen vier überhaupt nichts zu tun haben, die rein geistig existieren und deshalb in einer, man kann gar nicht mal sagen, anderen Welt leben, sondern in einem anderen Status leben, der uns völlig fremd ist. Und die Brahmas will ich nur zwischendrin kurz erwähnen. Sie haben nämlich so eine Mittelstellung, weil bei ihnen die groben Elemente Erde und Wasser, also das, was so manifest ist, gar nicht mehr auftaucht. Wenn sie Form erleben haben, ist das nur vorgestellte Form. Es ist geistig gebildete Form, was den eigenen Körper angeht, aber auch was die Umwelt angeht. Ihr merkt schon, wenn der Buddha diese Dinge angeht, ist es gar nicht mehr so fassbar, wie das vielleicht vorhin schien. Ich will das mal, damit es nicht zu abstrakt ist, auf die menschliche Ebene herunterbrechen und versuchen zu zeigen, wie da die einzelnen Elemente im Erleben, in dem Tagesablauf anders sich darstellen. Ich habe mal gedacht, nimmst doch mal einen Bauarbeiter. Nicht? Da kann man sich leicht vorstellen, mit welchem Element der das zu tun hat. Ja, Erde schon richtig physisch, weil er Sand braucht und Speis und weiß der Teufel was. Aber die Körperlichkeit eines Bauarbeiters ist eine bestimmte. Er hat eine bestimmte Tätigkeit, die seinen Körper fordert. Er hat bestimmte Maschinen, bestimmte Materialien, mit denen er zu tun hat. Und die sind wirklich sehr, sehr erdhaft im wahrsten Sinn des Wortes. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ein Winzer oder ein Weinkenner. Nicht? Euch fällt vermutlich ein, um was es geht. Es ist das Wasserelement, der hat mit Schmecken zu tun. Nicht? Wenn der guckt, wie ein guter Wein zustande kommt, hat er einen ganz anderen Erfahrungshintergrund als etwa der Bauarbeiter. Und wenn jemand, sagen wir, im Bereich der Musik tätig ist, ja, was ist denn da dominierend? Ist das Hörerlebnis? Ist das Gefallen finden an Klängen, das Produzieren an Klängen, das Luftelement. Fehlt noch der Maler beispielsweise oder der Filmemacher oder ein Fotograf, der ist an optischen Dingen interessiert, der hat es mit Licht zu tun, der will Dinge sehen, der will Sichtbares zeigen, er will Sichtbares selbst sehen und auch so produzieren, dass er seine Werke weitergeben kann. Also diese willkürlichen Beispiele mal rausgenommen zeigen in etwa, dass jeder in seinem Leben so eine bestimmte Gewichtung hat. Ich rede jetzt gar nicht von den Intellektuellen, die in ihrem Geist zu Hause sind, das ist ja nochmal eine andere Kategorie. Ja? Aber wir sehen auch an Beispielen, die wir aus dem eigenen Erleben erkennen, wie die Unterschiede gewichtet sind. Ich will aber zwei Missverständnisse gleich ausräumen. Das eine heißt, dass wir nicht denken, dass ein Mensch immer nur auf einem Modus fixiert ist, sondern jeder Mensch ist in allen diesen Mahabhutas zu Hause. Nur wie gesagt, der Schwerpunkt mag woanders sein. Und das zweite Missverständnis wäre, dass ein Mensch immer fixiert ist auf die Situation im Moment. Das ist ja gerade, was der Buddha verneint, weil er sagt, man kann sich vom Gröberen zum Feineren und vom Feineren zum Feinsten entwickeln. Das heißt, diese Modalitäten auch total verändern. Und das wäre ein bisschen ein Prüfungsauftrag an uns selbst und für uns selbst. Mal zu gucken, was spielt denn wie in unserem eigenen, in meinem eigenen Leben eine Rolle? Wo bin ich sozusagen gepolt? Wo bin ich zu Hause? Und wie verändert sich das vielleicht im Laufe der Zeit? Und wo will ich hin? Wenn ihr noch könnt, zwei ergänzende Betrachtungen, die das Ganze nochmal von dem zyklischen Ablauf der Weltentwicklung entfaltet. Ich habe vorhin das schon mal angedeutet, dass wir jetzt in einer bestimmten Situation leben, die aber nicht maßgebend ist für alle Perioden der Existenz von Welt und Ich. Es gibt eine Lehrrede, das ist die D27, wo der Buddha diese Weltzyklen näher beschreibt. Und er sagt, am Anfang eines jeden Zyklus sind die allermeisten Wesen brahmische Wesen, und zwar Brahmas der zweiten Stufe. Die werden Abhasara genannt, die Leuchtenden. Was zeichnet sie aus? Sie zeichnet aus, dass sie völlig von innerem Wohl leben. Es sind Lichtwesen, die gar keine äußere Welt brauchen. Das heißt von ihnen, sie ernähren sich von Piti, also sie ernähren sich von Entzücken. Aber in ihnen sind noch latente alte Neigungen auch nach gröberem sinnlichem Erleben vorhanden. Und so kommt eine Periode, wo sich diese inneren Neigungen wieder melden und wo gleichzeitig im sogenannten Außen, im äußeren Erleben entsprechende Objekte auch wieder auftauchen. Wie gesagt, vorher waren sie Lichtwesen, die sich in Raum und Zeit bewegen. Auf einmal taucht in ihrem Erleben etwas auf, was wir Wasser und was wir Erde nennen, also Gröberes. Und da sie noch nicht ganz frei sind von sinnlichen Anliegen, werden sie interessiert und gucken, was ist denn das, was könnte das sein? Ach, ich probiere es mal. Nicht? Und schon geht ein Glied dahin, Taste dahin und dieser Stoff, der unbekannte Wasserstoff, dieses Erdelement wird wieder probiert und siehe da, och, das ist interessant, das schmeckt ja. Sondern was passiert da? Eigentlich was Tragisches. Das ist der Sündenfall schlechthin. Weil ein Wesen, das vorher nahezu autark war, das als Lichtwesen nichts Äußeres brauchte, auf einmal diesen Schritt wieder geht und die gröberen Elemente, die gröberen Mahabhuta, Wasser und Erde, wieder in sein Erleben aufnimmt. Durst entsteht, Verlangen entsteht. Und da die Wesen diesem Verlangen nachgeben, gewöhnen sie sich auch wieder an diese Art von Sinnesbefriedigung. Und es passiert im Grunde was Schlimmes. Es tauchen diese vier, durchaus gefährlichen Mahabhuta irgendwann wieder auf. Und werden nach und nach fester Bestandteil ihres Erlebens. Hören wir den Buddha mal, was er dazu sagt. Das sind denn die Wesen dort, die saftige Erde genießen, davon gespeist, davon ernährt, lange Zeit hindurch bestanden. Je mehr und mehr diese Wesen dort, die saftige Erde genießen, davon gespeist, davon genährt, lange Zeiten hindurch bestanden, desto mehr und mehr sind diese Wesen gröber geworden an Körperart und ihre Schönheit ist in Unschönheit übergegangen. So, was heißt das? Das heißt, in dieser ersten Phase des Niedergangs, anders kann man das gar nicht beschreiben, beginnt eine doppelte Vergröberung vom Feinen zum wirklich Groben. Vergröberung, was den eigenen Körper angeht und Vergröberung auch, was die eigene Welt, Umwelt angeht. Nicht? Waren vorher Luft und Licht, diese feinen Dinge maßgeben, sind es auf einmal wieder alle vier, nach und nach. So, was heißt das für uns? Was heißt das für die Menschen? Das heißt, dass wir genau diesen Weg gegangen sind, wie oft schon, und dass wir heute an einem ganz bestimmten Punkt dieser Evolution, nein, dieser Devolution angekommen sind, an einem Punkt, wo nicht nur alle vier Mahabhutas wieder unsere Erlebenswelt ausmachen, sondern dazu auch noch die beiden gröbsten, die nominierenden sind. Der erste Teil dieser Verstrickung der Brahmas ist also wieder das sich hineingewöhnen in die Karma-Welt, in eine Welt, in der man nur leben kann, wenn man sinnliches Verlangen befriedigt. In einer Welt, wo, wie gesagt, alle vier Gewordenheiten vorhanden sind. Und je stärker dieses Begehren ist, umso deutlicher und realer erscheinen dann auch die Dinge um uns herum, umso massiver erscheinen sie. Die Welt wird eine Welt der harten Tatsachen. Daher kommt das. Die Welt ist ja für uns wirklich eine von harten Tatsachen. Und je stärker das Begehren wird, umso stärker wird auch der Gegensatz zwischen Ich und Welt. Da sind Mauern dazwischen. Das ist eine ganz grobe, massive Unterscheidung. Ich hier und ihr dort und die Umwelt da draußen. Das heißt, die Dualität, die bei den Brahmas kaum verstanden ist und kaum erlebt wird, die Dualität von Ich hier, Welt dort, wird zu einem bestimmenden Erlebensmoment. Und je vielfältiger diese Durstformen sind, je vielfältiger Verlangen ist, umso bunter wird auch unsere Welt. Und das können wir sehen, wenn wir uns umschauen, wie unsagbar komplex und unüberschaubar unsere Welt geworden ist. Und da gibt es noch einen zweiten Teil dieser Abwärtsentwicklung, der noch schwieriger ist und noch ein bisschen gefährlicher ist. Das ist nämlich die Gefahr der Abwärtsentwicklung innerhalb der Karma-Welt. Also nicht nur, dass wir vom Brahmischen hineingekommen sind in diese grobe Lebenssituation, sondern auch darin besteht noch fast zwangsläufig die weitere Abwärtsentwicklung, die dadurch zustande gekommen ist, dass neben dem Verlangen auch noch Aversion auftaucht. Also nicht nur das Habenwollen von Angenehm, sondern also auch Nicht-Habenwollen des Unangenehmen. Und je stärker diese Aversion geworden ist, umso stärker wird auch die Konfrontation der Menschen zueinander, weil Rücksichtslosigkeit und Gewalt immer mehr zunehmen. Und deshalb auch die Menschen sich als ein gefährliches Gegenüber, nicht nur als ein Gegenüber, sondern als ein gefährliches oder gar todbringendes Gegenüber erleben. Und jetzt kommen wir ins Spiel, weil es nicht nur diese automatische, in Anführungsstriche, Abwärtsentwicklung der Existenz oder der Weltsysteme gibt, sondern es gibt immer auch Wesen oder oft auch Wesen, die diesem Trend entgegenwirken. Und das sind Wesen wie wir, die wir Dhamma-Praktizierende sind. Wir alle haben gemeinsam, dass wir Menschen sind, und trotzdem ist unsere menschliche Lebenssituation immer unterschiedlich, jeder hat was anderes. Uns ist gemeinsam, dass wir auch diesen Trend stoppen wollen und dass wir diesem Trend entgegenarbeiten wollen, aber das macht auch jeder von seinem Standpunkt aus und mit seinen Möglichkeiten aus. Der praktische Ansatz, das brauche ich hier gar nicht zu erwähnen, der praktische Ansatz ist immer der achtfache Pfad, wo uns Panya, die Weisheit, sagt, wo es hingeht, wo die Silas uns die Maßstäbe geben, wie wir uns richtig verhalten, und wo Samadhi, die innere Sammlung, uns tatsächlich in die Lage versetzt, den Karma-Bezug, den sinnlichen Bezug wieder rückgängig zu machen bzw. zu überwinden. Ich kann und will den Achtpfad nicht jetzt darstellen, das wäre ja ein Wochenende für sich oder eine Woche für sich. Ich will nur zwei, drei Elemente von Übungen euch vorstellen, wo der Buddha ausdrücklich die vier Gewordenheiten, die vier Mahabhuta nennt, wo sie wörtlich sozusagen vorkommen. Und es fängt an, wie es immer anfängt bei dem Erwachen oder beim Achtpfad, mit der rechten Anschauung. Man muss wissen, wie der Hase läuft, alles andere kommt danach. Die Entstehung des Elements Erde, sein Bestand, seine Neuerstehung, sein Aufkommen, das ist die Entstehung von Leiden. Bestand von Krankheit, Aufkommen von Alter und Tod. Die Aufhebung aber des Elements Erde, seine Stillung, sein Untergang, das ist die Aufhebung des Leidens. Stillung der Krankheit, Untergang von Alter und Tod. Wir sehen, wie überall das Alleinstellungsmerkmal des Buddha, der ja von sich sagt, mich interessiert nur eins und ich spreche nur von einer einzigen Sache, von Dukkha und seiner Überwindung. Alles andere interessiert nicht. Es interessiert auch nicht, ob die vier Mahabuddha da draußen wirklich existieren, ob sie wirklich was Materielles sind oder was Geistiges oder sonst was. Das lässt der Buddha völlig beiseite. Er spricht nur von den Erfahrungen, die wir machen und wie wir mit diesen Erfahrungen umgehen. Und hier sagt er, die vier Elemente sind nichts anderes als der Ausdruck von Dukkha. Wenn du damit zu tun hast, bist du Dukkha unterworfen. Wer am Element Erde Freude hat, der hat Freude am Leiden. Wer am Leiden Freude hat, das behaupte ich, ist nicht erlöst vom Leiden. Wer aber am Element keine Freude hat, der hat keine Freude am Leiden. Wer am Leiden keine Freude hat, der, behaupte ich, ist erlöst vom Leid. Das ist unser Thema, also gleich die Schwierigkeit, weil wir uns doch alle mit diesen vier Gewordenheiten so eng verbunden fühlen und vielleicht denken, das ist doch unser Leben. Und jetzt sagt der Buddha, also wenn du dich darauf einlässt, dann weißt du bitteschön, dass du dich auf nichts anderes einlässt als auf Dukkha. Bitte, mach was draus. Also, sich auf die vier Gewordenheiten einlassen, heißt, mit Dukkha verbunden zu sein. Und das ist die Aufgabe eben, die sich stellt, dass wir, wie bei den fünf Daseinsfaktoren auch, unsere Beziehungen zu den Phänomenen verändern, unsere Relation verändern, unsere Praxis in Bezug auf die Dinge auf den Kopf stellen. Klammeranmerkung, da kommt es bitte nicht darauf an, dass wir allein dahin zurück wollen, wo es früher mal schön war, nämlich im Brahmischen, wo es nur hell ist und schön und alles gut ist. Das reicht dem Buddha nicht. Warum? Weil ja auch da noch die Gewordenheiten da sind. Licht ist da, Raum ist da, Zeit ist da, nicht? Luft ist da. Also das Feinste vom Feinsten ist noch da. Aber auch das ist, wie wir eben gehört haben, noch eine subtile, sehr, sehr subtile Form von Dukkha. Ja, kann man denn überhaupt raus? Gibt es denn eine Möglichkeit, da rauszukommen? Und der Buddha sagt, ja, ich nenne euch auch die Voraussetzung oder die Voraussetzungen, wie es möglich ist, aus dieser Drangsal herauszukommen. Und wie ist es möglich oder warum ist es möglich? Weil Nibbana eine Realität ist. Nibbana, die Freiheit, ist auch eine Gegebenheit. Es gibt nicht nur die, die wir die ganze Zeit betrachtet haben. Es gibt auch noch eine andere Gegebenheit, ein anderes Datum, nämlich Nibbana, die völlige Freiheit. Es gibt jenen Bereich, sagt der Buddha, wo weder Erde noch Wasser, weder Feuer noch Luft ist. Nicht unbegrenzter Raum, nicht unbegrenztes Bewusstsein. Dort, sage ich, ist weder Kommen noch Gehen noch Bleiben, weder Schwinden noch Wiedererscheinen. Ohne Halt, ohne Grundlage, ohne Bedingung ist dies. Es bedeutet das Ende des Leidens. Wäre das nicht da, wäre das nicht auch eine Gegebenheit, da könnten wir uns abzwatzeln, wie wir wollen, da könnten wir allenfalls versuchen, innerhalb dieses Systems der vier Großen sozusagen uns zu arrangieren und das möglichst in Balance zu halten. Aber der Erwachte sagt, hier braucht ihr nicht, müsst ihr nicht, weil es diese Alternative jenseits der vier Mahabhuta gibt. Und die weitere Voraussetzung ist die subjektive Voraussetzung. Es nützt ja nichts, wenn es Afrika gibt und ich weiß, dass es Afrika gibt und ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Es muss ja auch eine sozusagen persönliche Zugangsmöglichkeit geben. Und die nennt uns der Buddha auch, das ist nämlich die differenzierte Betrachtung der Lebenswirklichkeit. Wir können auf der einen Seite das Schöne, das Angenehme der Dinge sehen, aber auf der anderen Seite genauso die Nachteile. Also wir können einen schönen Cocktail trinken und ihn meinen ertrinken. Wir können mit unserem Liebling sozusagen romantisch vor einer Kerze sitzen und uns in die Augen gucken, und 10 Minuten später fällt die Kerze um und die Vorhänge brennen und ehe man guckt, brennt das ganze Haus. Aus der Nummer kommt man nicht raus, wenn man innerhalb des Systems bleibt. Aber weil der Mensch in der Lage ist, zu sehen, dass Vor- und Nachteile sind, er kann die Dynamik sehen, kann er auch sagen, Leute, ich habe genug davon, wo geht's hier raus? Und auch das beschreibt der Buddha. Wenn das Erdelement lauter Lust wäre, nur von Lust befolgt, von Lust begleitet, nicht auch begleitet von Leiden, dann empfänden die Wesen keinen Widerwillen gegen das Element Erde. Weil aber das Element Erde leidvoll ist, auch von Leiden gefolgt, von Leiden begleitet, nicht nur begleitet von Lust, darum empfinden die Wesen Widerwillen gegen das Element Erde. Das ist unsere Chance als Mensch, weil wir einen Geist haben, der Unterschiede erkennt und eins zusammenzieht. Rechte Haltung, rechte Gemütsausrichtung, das ist der zweite Aspekt des achtfachen Pfades. Es geht ja nicht nur darum, dass man Dinge weiß, sozusagen im Intellekt abgespeichert hat, sondern es geht auch darum, dass man das sozusagen sacken lässt. Das haben wir ja zum Eingang unseres Abends heute ein bisschen gehört von verschiedenen Seiten. Das Wissen muss sich im Herzen, im Gemüt sozusagen manifestieren. Und dazu empfiehlt der Buddha eine wichtige Kontemplation. Teilweise habe ich das schon vorgelesen, es ist jetzt nochmal im anderen Kontext. Was immer an inneren zu einem selbst gehörenden Dingen fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, also Kopfhaar, Körperhaar, Nägel, Zähne und, dies nennt man Erdelement. Sowohl das Erdelement, auch das äußere, nein, sowohl das innere Erdelement als auch das äußere Erdelement sind einfach nur Erdelement. Das haben wir schon gehört. Jetzt kommt die Empfehlung. Und das sollte man mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sehen. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Erdelement ernüchtert und macht das Herz begierdelos in Bezug auf das Erdelement. Das ist sozusagen die praktische Handhabe, wo wir unsere Beziehung zu den Dingen verändern, indem wir zunächst diese Qualität sehen und dann diese Qualität auch so in uns aufnehmen, dass die Kenntnis davon in Fleisch und Blut übergeht. Letzter Punkt in der kleinen Auswahl, rechte Achtsamkeit, Stichwort Satipatthana. Das ist wie die vorgenannte Übung auch eine Übung, die ermöglichen soll, dass wir uns weniger mit unserem Körper identifizieren. Das ist sozusagen ein De-Identifikationsprogramm. Je länger man das sozusagen laufen lässt, umso mehr gibt es eine Distanz zwischen der Empfindung ich und mein Körper, einfach ausgesprochen. Gleich wieder ein geschickter Schlächter oder schlechter Geselle, der eine Kuh geschlachtet und in Stücke zerlegt hat, sich an der Kreuzung vierer Straßen niedersetzt. Ebenso betrachtet der Mönch eben diesen Körper in seiner jeweiligen Stellung und Haltung nach den Elementen. Es gibt da in diesem Körper das Erdelement, das Wasserelement, das Hitzeelement und das Windelement. Das ist eine Übung, die nicht einfach ist, die sozusagen an siebter Stelle im achtfachen Pfad steht. Aber ihr könnt ermessen und wisst auch, wie intensiv diese Art von Übung wirkt, weil was ich betrachte, steht mir gegenüber, das gehört mir nicht. Und was mir nicht gehört, das kann mir auch nicht mehr wehtun. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, unsere Beziehung zu dem, was ich im Mahabhuta genannt habe, zu erkennen, die Mängel dabei festzustellen und die entsprechenden Konsequenzen zu tun. Nichts anderes machen wir ohnehin, aber diese Art der Darstellung war sozusagen ein ergänzender Punkt, eine ergänzende Weise, wie wir sie bisher noch nicht hatten. Also, der letzte Punkt heute Abend heißt Beherrschung der Elemente. Das ist ein Teil, der eher für unsere Entspannung ist, so ein bisschen vielleicht auch amüsant ist, aber eine Facette doch aus des Themas zu widerspiegeln, das in den Lehrreden zu finden ist. Beherrschung der Elemente, also wie geht man mit ihnen um Und da meine ich jetzt nicht so sehr das Klägliche, wie wir das tun. Ja, wir können auch ein bisschen tun, wir heizen im Winter und kühlen im Sommer, also wir machen ein bisschen was. Aber im Grunde sind wir doch weitgehend abhängig von den sogenannten Elementen. Und ich will einen kurzen Blick wenigstens werfen auf Wesen, die das besser können als wir und damit auch in ein bisschen andere Dimensionen noch einsteigen. Ich rede von den Devas in erster Linie. Ja. Fangen wir wieder an bei dem Thema Klima, Wetter, weil das ja auch unser Thema schon mal war. Und ich komme zurück auf den Regen, der segensreich sein kann und auch zerstörerisch. Und da gibt es eine Stelle im Kanon, wo der Buddha sozusagen auch eine eher nüchterne Erklärung dafür gibt, warum beispielsweise kein Regen fällt. Da sagt er, wenn hoch in den Lüften das Hitzeelement in Unruhe gerät, so werden dadurch die aufgestiegenen Wolken verscheucht. Also das wird in etwa das Wetteramt in Offenbach sagen, ein bisschen anders, aber das ist sozusagen das Anliegen, ja, das zu erklären durch Veränderungen der Atmosphäre, Veränderungen der Physik sozusagen. Aber es gibt auch Aussagen, dass die Veränderung des Wetters damit zu tun hat, dass Wesen, also Wesenheiten da im Spiele sind und da die Hand drin haben. Die weitgehende Hilflosigkeit der Menschen habe ich schon mehrfach angedeutet. Und bei den Devas heißt es, dass die anders als wir nicht so abhängig sind von den Elementen, sondern dass sie da mehr einen gestalterischen Einfluss haben. Zumindest die menschennahen Devas, die sich für diese Dinge noch interessieren und da noch zu Hause sind. Und da gibt es einen schönen Satz, der heißt, der Himmel ließ ununterbrochen regnen. Wenn man das so liest, klingt das erstmal gar nicht sensationell, aber ich glaube, der Übersetzer Geiger hat sich gar nicht so richtig getraut zu übersetzen, was da wirklich steht, denn im Pali-Original ist von Devo die Rede. Ein Devo, eine Gottheit ließ regnen oder eben nicht regnen. Und an einer anderen Stelle ist von Wolkengeistern die Rede. Die bestimmen darüber, ob es kalt ist oder warm ist, ob der Wind weht oder nicht weht und ob Wolken ziehen oder nicht ziehen. Ein Satz aus dem Kanon oder ein Teil eines Gesprächs. Seitwärts sitzend sprach jener Mönch zum Erhabenen also. Was ist wohl die Ursache, o Herr, was ist der Grund, dass es da manchmal kühl ist? Eine berechtigte Frage. Sagt der Buddha, es gibt da Götter mit Namen Geister der kühlen Wolken. Wenn denen einmal zumute ist, wie wäre es denn, wenn wir uns einmal nach unserer eigenen Weise vergnügen? Und dann wird es aufgrund solcher Neigungen ihres Geistes kühl. Ich meine, das klingt natürlich von uns so ein bisschen befremdlich, dass wir abhängig sind, ob es da tröpfelt oder nicht, von irgendwelchen jenseitigen Wesen, ob die gerade Lust haben, dass sie einen Spaß da oben machen oder ob sie das nicht tun. Ja? Oder es wird auch gesagt, wenn die Gottheiten nachlässig sind und ihrem Job nicht nachkommen, ja, dann vergessen die einfach, dass es hier mal wieder regnen muss. Ja? Man muss sich vorstellen, dass diese Devas ja auch nicht so viel arbeiten wollen wie wir. Die vergessen manchmal ihren Job und dann machen sie Unsinn, aber wir haben da das auszubaden, weil es nicht regnet. Jetzt kommt was, was uns ein bisschen näher angeht, weil der Einfluss der Devas nicht nur abhängig ist von deren Lust und Laune, sondern auch korrespondiert mit unserem eigenen Verhalten. Weil heutzutage, heißt es beim Buddha, die Menschen an gesetzloser Gier erfreut sind, von verderbten Lüsten übermannt und voller Schlechtigkeit, daher spendet ihnen der Himmel keinen rechten Regen mehr. Dadurch aber entstehen Hunger und Missernte und allgemeiner Niedergang. Ja. Und diese Sätze lassen heutzutage zumindest ein bisschen nachdenklich werden. Also vor 30 Jahren hätten wir darüber vielleicht noch gelacht, ja. Aber mittlerweile merken wir selbst, dass menschliches Verhalten durchaus Einfluss hat auf das Klima. Ich habe als junger Mann, habe ich mal ein Buch gelesen, da stand drin, ja, wenn die Menschen schlecht werden, dann verändert sich das Klima. Dann habe ich das Buch zugeklappt und habe gedacht, na ja, der Inder, was der vor 2500 Jahren gedacht hat, das musste ja nicht unbedingt ernst nehmen. Heute nehme ich das ernst, ja. Wobei die Beziehungen natürlich nicht so direkt sind, wie sie hier sich ausdrücken. Aber wo Begehrlichkeit zunimmt, wie das ja im menschlichen Umfeld der Fall ist, wo die Ressourcen gnadenlos sozusagen ausgesaugt und ausgelaugt sind, wo wir alles Mögliche in die Luft pusten, dass das zu langfristigen Veränderungen führen kann und führt, das haben wir mittlerweile sogar schon gemerkt und glauben das, ob da jetzt Devas eine Rolle spielen oder nicht. Also der Zusammenhang zwischen Wirken und Erleben spielt da eine Rolle. Und wer ein bisschen Vertrauen hat, oder ja, ziemliches Vertrauen hat in das, was der Buddha sagt, der würde auch das, was ich vorher genannt habe, nicht gleich sozusagen in den geistigen Papierkorb werfen, sondern sich sagen, man kann dieselben Phänomene aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Wir können ja auch uns selbst als wollende, wirkende Wesen anschauen und gleichzeitig können wir sagen, da tummeln sich fünf Kandas irgendwie. Das sind völlig unterschiedliche Sichtweisen und trotzdem haben sie ihre Berechtigung. Nächster interessanter Punkt im Zusammenhang mit den vier Mahabhutas ist das, was man Magie nennt. Wir wissen ja, dass es bestimmte Formen der Sammlung, des Samadhi gibt. Es ist immer mal die Rede von der vierten Vertiefung, von dem vierten Jhana, wo der Geist eine solche Konzentration erreicht, dass er anders mit den Dingen oder direkter mit den materiellen Dingen umgeht, als wir das tun. Er kann nicht nur physisch mit seinem physischen Körper auf andere physische Elemente und Dinge einwirken, sondern er kann es sozusagen Geist unmittelbar tun. Das wird in Pali Idi genannt, die Geistesmacht. Geistesmacht heißt die direkte Einwirkung des Geistes auf die Form, auf das, was wir Materie nennen. Und an verschiedenen Stellen des Kanon wird das auch beschrieben, was das sozusagen konkret bedeutet. Das bedeutet auf das Erdelement beispielsweise bezogen, dass man den eigenen Körper ganz anders im Griff hat. Da wird gesagt, dass man sich vervielfältigen kann, wieder eins werden kann, dass man den Körper dematerialisieren kann und wieder materialisieren kann, dass man durch Wände gehen kann, dass man in die Erde eintauchen kann und all diese seltsamen Dinge, die der normale Mensch als absurd und jenseitig bezeichnen würde. Aber wer weiß, dass nun erlebte Realität ja manifeste Gedanken und psychische Kräfte sind, der wird das ein bisschen anders sehen. Der wird durchaus das Gefühl empfinden, dass der Mensch zu viel mehr in der Lage ist, als er glaubt. Und wir wissen das ja doch auch von Yogis oder anderen Verwirklichten auch der heutigen Zeit, dass die mit Materie ganz anders umgehen, als wir das tun. So, und das betrifft auch das sogenannte Wasserelement, nicht? Das heißt ja von Jesus, dass er übers Wasser gegangen ist. Da wird sich ein ernsthafter Christ nicht so viele Gedanken machen wie ein Materialist. Oder Luftelement. Ein Schweben in der Luft, ein sich bewegen in der Luft wird immer mal wieder erwähnt. Oder ich komme auf das Wasserelement nochmal zurück. Da gibt es eine schöne Story, die mir immer mal gut gefallen hat. Da ist eine Gruppe von Mönchen unterwegs und Indien ist schon ein heißes Pflaster an sich und es war ein besonders heißer Tag. Ja? Und da hat er sich überlegt, ne, was machst du? Och, erzeugst ein bisschen Regen. Ja? Und da hat es regnen lassen. Eine schöne Dusche hat die Truppe abgekühlt. Hat der Buddha allerdings nicht so gern gehabt. Ja? Er sagt, also Leute, passt auf mit dem Quatsch da, zeigt das vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit. Das kommt nicht gut an. Wenn ihr das gönnt, ist gut, aber es spielt in der spirituellen Praxis eigentlich keine Rolle. Es ist ein Nebenprodukt, aber nicht irgendwie ein Ziel. So. Und Feuerelement ist ähnlich. Ja? Das Feuerelement beherrschen heißt ja für viele, dass sie die Körpertemperatur regulieren können. Ja? Also es gibt im Tibetischen eine Übung, die Tummo, glaube ich, genannt wird. Ja, da kann jemand nasse Wäsche auf seinem Körper trocknen, wenn er das will. Oder er kann Schnee zum Schmelzen bringen. Und das sind Sachen, die jetzt nicht irgendwo im Science-Fiction-Roman stehen, sondern die sind nun wirklich überliefert und auch bezeugt. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist mehr möglich, als man glaubt. Warum? Weil Materie geronnener Geist ist, wenn man das so sagen will. Und wer den Geist beherrscht, der beherrscht auch die Materie. Und noch ein letztes, das ist mein Freund Dabur. Dabur, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, ist einer meiner Lieblinge im Kanon, weil er wirklich eine herausragende Persönlichkeit war. Dabur ist mit 7 Jahren in den Orden eingetreten und man höre und staune, er ist mit 7 Jahren auch schon Heiliger geworden. Und er hat eine Reihe von interessanten Eigenschaften entwickelt, die ihm auch einen Job im Orden eingebracht haben. Er war nämlich lange Zeit in Rajagaha Quartiermeister. Das heißt, wenn fremde Mönche gekommen sind, dann hat er die eingewiesen. Du lebst dort, das ist dein Platz. Und hat ihnen gezeigt, wo sie hin müssen. So, und die skurrile Eigenschaft, die er entwickelt hat, Klammer, er war ein Geistmächtiger auch, er war ein Samadhi geschult, er konnte seinen Finger zum Leuchten bringen. Und das ist natürlich genial, weil wenn da Mönche abends noch gekommen sind, und zwar alles schon dunkel in Indien, ist ja um 6 Uhr dicht alles, dann hat er seinen Finger hochgehoben, wie die Taschenlampe, und hat den Leuten den Weg gezeigt. Ja, also ich finde das genial. Könnte man doch heute mal auch unter Energiesparmaßnahmen, könnte man das einfach einführen oder als Schulfach oder irgendwas einfach machen. Und genauso spektakulärer war sein Tod. Weil er hatte sich vorgenommen, dass er niemanden mal mit seinem Leichnam belästigt. Wenn er mal tot ist, muss das ja auch irgendwie entsorgt werden. Da hat er sich gesagt, ich kann das anders, ich kann das besser, ich werde mich selbst drum kümmern. So, und das lese ich euch vor, was da passiert. Aber das Vorgespiel war so, er merkte irgendwann, meine Lebenskraft geht langsam zu Ende, meine Existenz hier geht vorbei. Gehst nochmal zu dem Buddha hin, bedankst dich nochmal, verabschiedest dich, und da geht er hin und sagt ihm, so und so ist es. Und der Buddha sagt, ist in Ordnung, Dabur, mach's gut, so ungefähr. Und jetzt kommt seine Schlusstat, sein Akzent im Leben. Da erhob sich der ehrwürdige Dabur Mallaputo von seinem Sitz, entbot dem Erhabenen seinen Gruß und fuhr den Erhabenen nach rechts umrunden zum Himmel auf. Und mit gekreuzten Beinen im freien Himmelsraum sitzend, ging er in die Feuergrundart ein, erhob sich über sie und erlosch vollkommen. Als der ehrwürdige Dabur Mallaputo in die Feuergrundart eingegangen war, da war sein Leib vollkommen verglüht und verbrannt und weder Asche noch ein Stäubchen Ruß waren mehr festzustellen. Wie wenn von flüssiger Butter oder Lampenöl nach dem Verbrennen und Verglühen weder Asche noch Ruß festzustellen sind. Das war der Abgang von Mallo. Und wir können uns das auch vorstellen, ich kann es mir vorstellen, was ist denn ein Körper? Ein Körper ist nichts anderes als ein Komplex der 4 Mahabhuta, ein Komplex dieser Gewordenheiten, die sich mehr oder weniger verdichtet haben, Energien, die sich mehr oder weniger verdichtet haben. Und wo das geschieht, kann der umgekehrte Prozess auch wieder stattfinden. Ein Körper ist materialisierte Idee, Vorstellung. Und wenn du die im Geiste Schritt für Schritt zurücknimmst, nimmst du auch die äußere Manifestation dessen zurück, was du selbst sozusagen in die Welt gesetzt hast, in das Äußere hineingetan hast. So, also mit Dabei will ich aufhören, weil es eine Anregung ist, auch für die eigene Praxis. Es bringt viele, viele Nachteile. Nein, Vorteile. Ja, Vorteile bringt es mit. Denkt alleine an die Beerdigungskosten, die heute entstehen, wenn jemand stirbt. Das könnt ihr euren Kindern, euren Verwandten ersparen und umweltschonend noch dazu, wenn ihr dem Dabo nachfolgt. Bleibt aber, ihr müsst die vier Mahabhutas kennen und beherrschen. Das ist das Einzige.